kurzer Hintergrund zu dem, was wir heute Abend machen wollen. Also der Edmund hat das ja letzten Sonntag schon gesagt, dass wir eigentlich gerade sonntags so ein Fundament legen wollen in den Anfängen, in 1. Mose. Dass einfach viele von den Geschichten, die man so kennt und viele von den Prinzipien, wie Gott mit seinen Leuten so umgeht, einfach vertieft werden. Die Sachen, die man aus dem Kindergottesdienst kennt, dass man die einfach mal richtig Vers für Vers, Stück für Stück durch die Bibel hört. Aber wir haben auch so den Eindruck, für gerade für unsere Lobpreisabende und auch generell für diese Gemeinde, dass wir das Thema mit des Heiligen Geistes einfach mehr und mehr vertiefen müssen. Und deswegen hat der Edmund ja letzten Sonntag auch eine Pause gemacht und wir haben uns intensiv eigentlich mit der Person des Heiligen Geistes erstmal beschäftigt. Wer ist es? Was macht er? Was will er? Und da wollen wir heute Abend weitermachen. Ein paar wichtige Punkte, die ich eigentlich von Sonntag nochmal kurz wiederholen will, ist, ich glaube, mit der wichtigste Punkt war, der Heilige Geist ist eine Person. Wenn wir es nur als eine Kraft sehen würden, dann wären es wir, die diese Kraft für unsere Ziele ausnutzen würden oder beziehungsweise nutzen würden. Wenn wir ihn als eine Person sehen, dann ist es er, der uns für seine Ziele gebraucht. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt für den Heiligen Geist. Er ist eine Person, er ist Teil der Dreieinigkeit Gottes und er gebraucht uns für seine Ziele. Nicht wir gebrauchen diese Kraft, die irgendwo ist, die wir anzapfen für unsere Ziele. Und den zweiten wichtigen Punkt, den Edmund gemacht hat, ist, dass wir zwar durch das Wort Gottes den Willen Gottes erkennen, aber dass das Wort Gottes allein nicht reicht. Wir erkennen den Willen Gottes durch das Wort Gottes, aber wir können das Werk Gottes nur durch die Kraft Gottes tun. Das heißt, wir brauchen die Kraft Gottes Tag für Tag in unserem Leben, um seinen Willen zu tun, den wir aus seinem Wort erkennen. Das ist eigentlich so das, was ich wiederholen will vom Sonntag, um so eine kleine Grundlage zu legen. Und was heute Abend, worum es heute Abend gehen soll, ist, wir haben ja eigentlich vor, irgendwann mal richtig mit den Geistesgaben anzufangen, dass wir die mal Stück für Stück durchlernen, aber wir sind eigentlich immer noch so in dieser Einleitungsphase. Und das Thema heute Abend soll sein, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Oder anders ausgedrückt, das Überfülltsein oder das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Und ja, die erste Frage, die ich so einfach beantworten will und die ich mit euch zusammen durchgehen will, ist, was ist die Taufe mit dem Heiligen Geist? Was bedeutet das überhaupt? Und dafür will ich mit euch drei Erscheinungsformen des Heiligen Geistes mal beleuchten. Der Heilige Geist wirkt eigentlich auf drei unterschiedliche Arten und Weisen. Die erste davon gilt für alle Menschen. Der Heilige Geist wirkt an jedem Menschen auf dieser ganzen Welt. Er wirkt an seinem Herzen, er zeigt konstant auf Jesus. Er überführt von Sünde, er macht es Leuten deutlich, du brauchst einen Erlöser. Und jeder Mensch wird vom Heiligen Geist ständig vor die Entscheidung geführt, Jesus anzunehmen oder nicht. Also können wir jetzt sagen, ja, was ist denn mit irgendwelchen Buschvölkern irgendwo im tiefsten Dschungel von sonst wo? Auch da ist der Heilige Geist. Glaubt's mir, der Heilige Geist redet zu diesen Leuten und wenn nicht durch die Bibel, dann durch Träume oder durch verschiedene Dinge, der Heilige Geist wirkt und redet zu Menschen. Und dieses griechische Wort, was in der Bibel gebraucht wird für diese Art, wie der Heilige Geist wirkt, ist das Wort Para. Para kennen wir von parallel und Para bedeutet mit, also eigentlich ne, neben, mit, was auch immer. Ich werde das gleich mit diesem Glas Wasser und der Flasche noch ein bisschen verdeutlichen. Ein paar Bibelverse dazu, um das zu untermauern, die braucht ihr jetzt nicht mit mir aufschlagen, die will ich euch nur nennen und vorlesen. Das ist einmal Johannes 15, Vers 26, da steht, wenn aber der Beistand kommen wird, was der Heilige Geist ist, den Vers hatten wir am Sonntag, welchen ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Nochmal. Danke, Marcel. Wenn aber der Beistand kommen wird, welchen ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Johannes 16, Vers 8 steht dann. Und wenn jener kommen wird, der Heilige Geist, wird er die Welt überzeugen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Das sind Verse, wo dieses Wort Para vorkommt. Wo der Heilige Geist eigentlich jedem Menschen überzeugen versucht von Sünde und Gerechtigkeit und von Gericht. Die zweite Form, wie der Heilige Geist wirkt, ist, wenn man Jesus als Herrn und Retter angenommen hat, kommt der Heilige Geist, um in uns Wohnung zu nehmen. Dieses griechische Wort, was in dem Zusammenhang im Bibeltext verwendet wird, ist das Wort En. I-N-N. Was bedeutet in? Also er nimmt Wohnung in uns. Verse, die das untermauern, sind zum Beispiel in Johannes 14, Vers 16. Könnt ihr euch aufschreiben. Da sagt Jesus, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennet ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das heißt, wir sehen in dem Vers auch den Parageist noch, das heißt also, wie er wirkt, nämlich sie beachten ihn nicht und sie kennen ihn nicht. Das sind die Menschen, an denen er wirkt, aber sie ihn nicht beachten und ihn einfach nicht wollen. Aber ihr, die ihr ihn annehmt, bei euch wird er in euch bleiben und wird in euch sein. Das ist dieses Wort en, was die Bibel da gebraucht im griechischen Urtext und bedeutet so viel wie in. Also das ist eine Form, die eigentlich nur für Gläubige zutrifft. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus gibst, dich umkehrst zu ihm und ihn bittest, Herr deines Lebens zu werden, ihn um Vergebung deiner Sünden bittest, kommt er in dich und nimmt in dir Wohnung. Dann gibt es noch eine dritte Erscheinungsform. Und diese Erfahrung, die nennt man die Taufe mit dem Heiligen Geist oder auch das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Das griechische Wort, was da in dem Zusammenhang gebraucht wird, ist das Wort Epi. Und das bedeutet so viel wie auf oder überfließen oder verschiedene Auslegungen davon. Dabei kommt der Heilige Geist auf den Christen, um ihn für den Dienst des Herrn zu stärken und zu befähigen. Und das erste Mal dieser Erfahrung nennt man die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und hier könnt ihr jetzt mal zusammen mit mir aufschlagen, Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 8. Apostelgeschichte 1, Verse 4 bis 8. Da kündigt Jesus den Heiligen Geist nämlich an und da steht, und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wenn ihr seht hier in Vers 5, da sagt ihr, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Und dann sagt er in Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das heißt also, Jesus meint mit der Taufe des Heiligen Geistes und das Aufeinkommen des Heiligen Geistes eine und dieselbe Sache. Und letztendlich kann man davon ausgehen, dass das erste Mal, wo der Heilige Geist so auf einen Menschen draufkommt und ihn überfüllt, dass man das die Taufe mit dem Heiligen Geist nennt. Und ich will euch das mal kurz verdeutlichen. Also, ihr seht hier ein Glas Wasser, das ist leer, und eine Flasche, die ist voll. Das hier alleine, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Das hier alleine ist Para. Das heißt also, die Flasche redet mit dem Glas die ganze Zeit und sagt so, du musst gefüllt werden, du brauchst Jesus, du brauchst neues Leben und so weiter. Dieser Zustand ist Para. Wenn dieses Glas die Flasche annimmt und sie in ihr Leben einlädt als ihren persönlichen Erlöser und Retter, dann wird das Glas Wasser gefüllt in dem Sinne, dass der Heilige Geist jetzt darin wohnt, sinnbildlich. Das heißt, dieser Zustand hier ist N. Soweit klar? Was jetzt passiert in dem Leben eines Gläubigen, wenn der Heilige Geist einen zurüstet für das Werk, was er mit einem tun will, also Epi, ist Folgendes. Das heißt, es ist ein Überfluss da. Der Heilige Geist kommt auf uns und erfüllt uns, und es ist quasi eher, das Wort, was erfüllt, ist vielleicht gar nicht so das passende Wort, sondern eher so überfließen, überfüllen. Und das nennt man die Taufe mit dem Heiligen Geist. Epi. Ich frage euch das am Sonntag alles. Da gibt es jetzt so gewisse Auslegungsunterschiede in verschiedenen christlichen Kreisen. Also wir hier, wie ich euch gerade gesagt habe, wir machen eine Unterscheidung zwischen Para, N und Epi, richtig? Das heißt also, Epi ist nicht zwangsläufig etwas, was bei der Bekehrung stattfinden muss. Es kann bei der Bekehrung stattfinden, es muss aber nicht unbedingt stattfinden. Wir haben verschiedene biblische Beweise, die ich gleich noch ein bisschen näher erläutern will, wo das quasi gar nicht direkt einhergeht mit der Bekehrung. Es gibt aber heute Bibelausleger, die sagen, heute ist das nicht mehr so. Das sind die gleichen, die auch sagen, die Geistesgaben sind nicht für heute, die Sprachenreden, das ist alles, war alles nur in der Zeit der Apostel. Diese Leute sagen auch, dass heute aus irgendeinem Grund der Christ sofort getauft wird mit dem Heiligen Geist und dass es dieses Überfließen oder diese besondere Befähigung, dass der Heilige Geist auf einen kommt, so nicht mehr gibt. Jetzt will ich mit euch ein paar Bibelstellen mir angucken, die ein bisschen so meinen Standpunkt untermauern sollen, nämlich dass dieses Epi nach der Bekehrung stattfinden kann, also nicht unbedingt mit der Bekehrung einhergehen muss. Und dafür schlagt mal bitte Apostelgeschichte 9 auf. Es gibt keinen in der Bibel, der so viel über, also bis auf Jesus, der so viel auch über den Heiligen Geist und die Geistesgaben spricht wie Paulus. Und deswegen gucken wir uns einfach mal an, wie das bei Paulus war mit dem Heiligen Geist und mit der Taufe des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis 6. Das ist eigentlich die Bekehrung des Saulus. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum Hohenpriester und er bat sich von ihnen Briefe nach Damaskus an die Synagogen, in der Absicht, wenn er irgendeinen Anhänger des Weges, also Christen, fände, ob Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist Paulus gerade errettet worden. Weil hier steht ganz klar, er ist voller Furcht und Zittern steht. Das heißt also, er ist erschüttert, nicht nur von dem Licht wahrscheinlich, was er sieht, sondern einfach auch von Überführung. Er sieht, ich habe die ganze Zeit falsch gelegen. Jesus war der einzige richtige Weg, ist der richtige Weg. Und was Paulus hier sagt, ist, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wenn das nicht ein Spruch von einem wiedergeborenen Menschen ist, dann weiß ich nicht was. Ich denke, das ist alles drin. Er zittert, er ist zerbrochen über seine Sünde und er nennt Jesus seinen Herrn und fragt ihn, was willst du, was ich tun soll? Paulus ist hier an der Stelle errettet. Amen. Ist das so? Auf jeden Fall, würde ich sagen. Jetzt kommt's aber. Wenn wir jetzt mal weiterlesen, das ist Apostelgeschichte 9, Vers 17. Kurz die Geschichte bis dahin. Er hat ja gesagt, geh nach Damaskus, ich sag dir, was du tun sollst. Jesus spricht jetzt zu diesem Ananias, der in Damaskus ist. Das ist einfach nur irgendein dahergelaufener Gläubiger. Und sagt ihm eigentlich, der Saulus, der uns alle hier, was weiß ich, der uns alle umbringen will und der die ganze Gemeinde verfolgt. Ja, genau der. Und die beiden diskutieren so ein bisschen, Gott und Ananias, ob das jetzt eine gute Idee ist, dass der sich mit dem trifft. Ananias gibt aber letztendlich danach und dann steht in Vers 17. Da ging Ananias hin und trat in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf der Straße, die du herkamst, damit du wiedersehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Das ist das erste Beispiel, wo ich ganz klar raussehe, dass dieses Erfülltwerden, dieses Epi, das Heraufkommen des Heiligen Geistes auf den Christen nicht unbedingt einhergehen muss mit der Bekehrung, sondern dass es ein Geschehnis sein kann nach der Bekehrung. Ein weiteres Beispiel dafür, und dann machen wir mit den Beispielen Schluss, ist Apostelgeschichte 8. Ein Kapitel einfach davor. Ich lese die Verse 14 bis 16 mal vor. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Das heißt, es sind nicht irgendwelche Leute, die nur Johannes den Täufer kannten, sondern hier steht, sie waren schon getauft auf den Herrn Jesus. Das ist ein Symbol für die Errettung, für die Bekehrung. Aber hier steht, der Heilige Geist war noch auf keinen von ihnen gefallen. Das sind meine zwei Beispiele, die ich euch sagen will aus der Bibel. Und es gibt eigentlich keinen richtig konkreten Hinweis in der Bibel, dass das irgendwann mal aufgehört haben soll. Von daher gehen wir einfach mal davon aus, dass es auch heute noch so ist, dass es für euch und für mich diese drei Beispiele gibt, dass als wir noch Sünder waren und Jesus noch nicht kannten, hat der Heilige Geist an uns gewirkt, weil er war mit uns, hat uns überführt, das war para. Als wir uns bekehrt haben oder noch bekehren werden, dann war oder wird das sein N, dass er in uns kommt. Und jeder von uns kann mit dem Heiligen Geist überfüllt werden, Epi. Jetzt ist noch die Frage, ist das ein einmaliges Geschehen? Wird jeder Mensch einmal mit dem Heiligen Geist überfüllt oder ist es ein immer wieder bekehrender Prozess? Die Antwort ist ja, es ist ein immer wieder sich wiederholender Prozess. Schlagt mal dazu ganz kurz Apostelgeschichte 13 auf. Wir bleiben bei Paulus. Wir haben gerade in Kapitel 9 noch gelesen, als er gerade erst kurz nach seiner Bekehrung mit dem Heiligen Geist getauft worden ist. Jetzt ist er auf seiner ersten Missionsreise in Kapitel 13 und im Vers 9 lesen wir, Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn, wer auch immer das jetzt mal ist, ist egal, fest an und sprach, O du Sohn des Teufels, von der blablabla, irgendwas sagt er. Aber darum geht es nicht, sondern es geht darum, voll Heiligen Geistes. Und ich glaube nicht, dass Paulus seit Damaskus bis zu seiner ersten Missionsreise jeden Tag einfach nur voll mit Heiligen Geist war, dass der seit seiner Bekehrung da immer nur voll ist, sondern ich wette, es ist ein immer wiederkehrender Prozess. Ich weiß es aus meinem eigenen Leben. Es ist, man nennt es dann nicht immer wieder die Taufe des Heiligen Geistes, aber es ist definitiv einfach etwas, was immer wieder wiederholt werden muss, wo man immer wieder Gott bittet, füll mich mit dem Heiligen Geist. Und dann gibt es noch einen Vers in Epheser 5, da steht, den Vers kennt ihr, da sagt Paulus den Ephesern, berauscht euch nicht mit Wein, wo Ausschweifung drin ist, sondern werdet voll Heiligen Geistes. Epheser 5, Vers 18. Werdet voll Heiligen Geistes. Das heißt, es ist ein Prozess und es ist etwas, was du immer wieder wirst. Du wirst voll Heiligen Geistes. So viel dazu. Also, kurz Zusammenfassung. Para, N und Epi, denke ich, habe ich genug erwähnt. Und es ist ganz wichtig, dass es etwas ist, was nicht unbedingt mit der Bekehrung einhergeht, dieses Überfließen des Heiligen Geistes. Und es ist etwas, was immer wieder erneuert werden kann und sollte. Nächste Frage. Also das war jetzt die Frage, die erste Frage war jetzt, was ist die Taufe des Heiligen Geistes? Jetzt die Frage, wer tauft uns mit Heiligem Geist? Ich lese euch kurz einen Vers vor, den müsst ihr nicht unbedingt aufschlagen. Das ist aus Johannes 1. Verse 33 bis 34. Da spricht Johannes der Täufer. Und ich kannte ihn nicht, Jesus, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Auf den du den Geist herabsteigen siehst, das ist diese Taube, die wir hängen haben, kein Cowboyhut. Das war Jesus, richtig? Er war derjenige, wo die Taube runterkam, der Heilige Geist als Symbol auf ihn. Und hier steht, er ist es, der mit Heiligem Geist taufen wird. Also, wer tauft mit Heiligem Geist? Jesus. Nächste Frage. Warum brauchen wir die Taufe mit dem Heiligen Geist? Wenn wir nochmal zurück in unseren Text gehen, aus der Apostelgeschichte 1, 4 bis 8. Da sagt Jesus ihnen ja, bleibt in Jerusalem. Er gebot ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. Das heißt, Jesus sagt eigentlich, tut nichts, auch rein überhaupt gar nichts, sondern wartet nur, bis ihr den Heiligen Geist empfangen habt, bis er auf euch gekommen ist. Er hat ihnen aber weit vorher schon gesagt, in Johannes, geht hinaus, in Matthäus, geht hinaus in alle Welt, macht zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Sohnes, Vaters, Heiligen Geistes und so weiter. Jetzt sagt er ihnen aber, bevor ihr damit überhaupt erst anfangt, wartet auf die Verheißung des Vaters, wartet auf den Heiligen Geist. Wenn Jesus sagt, ey, ihr kriegt es, lasst es lieber, lasst es einfach nur, wartet lieber nur, wartet, bis ihr den Heiligen Geist empfangt, dann denke ich mal, ist es absolut notwendig und absolute Bedingung für den Dienst. Eine andere Stelle, wo wir sowas sehen, ist in Apostelgeschichte 6, Vers 3. Ich lese euch das kurz vor. Da geht es darum, die ersten Mitarbeiter in der ersten Gemeinde, so das erste Worship-Team und die ersten Coffee-Bar-Mitarbeiter irgendwie so zu ernennen. Weil die ganzen Apostel, die konnten sich da alle gar nicht mehr drum kümmern. Da steht in Apostelgeschichte 6, Vers 3. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Und das war nicht irgendwie der größte Prediger- und Evangelistendienst, das war einfach nur, sich um Widmen zu kümmern, Arme zu kümmern, generelle administrative Aufgaben zu übernehmen. Und hier steht, sucht euch welche aus, die ein gutes Zeugnis haben und die voll Heiligen Geistes sind. Das heißt also, das Gefülltsein mit dem Heiligen Geist und das Überfließen des Heiligen Geistes in unserem Leben ist sogar die absolute biblische Bedingung für den Dienst überhaupt. Und das sehen wir hier für die Gemeinde ganz genauso. Ganz egal, ob man Klos putzt oder Leute begrüßt, tu es in der Kraft des Heiligen Geistes. Schruppe mit der Kraft des Heiligen Geistes. Schüttel die Hand in der Kraft des Heiligen Geistes. Warum? Weil wir doch gar nicht sehen, was geistlich abgeht, oder? Was sehen wir denn, was geistlich abgeht, wenn wir jemanden, der ganz neu in die Gemeinde kommt, wenn wir dem die Hand schütteln und den einfach nur anlächeln? Menschlich gesehen kann jeder jemanden die Hand schütteln und ein amerikanisches Lächeln aufsetzen. Und das sieht alles ganz toll aus. Wir kommunizieren, Pia. Aber was wissen wir geistlich, was abgeht? Und die sagen ganz klar hier in der Bibel, ey, egal was geht, ihr müsst alle mit dem Heiligen Geist gefüllt sein. Es muss aus der Kraft des Heiligen Geistes geschehen. Und das wollen wir hier ganz genauso. Egal, ob man predigt, übersetzt, Kaffee ausschüttet, Leute begrüßt. Es ist absolute Bedingung und notwendig für den Dienst, dass wir mit dem Heiligen Geist gefüllt sind. So, nächste Frage. Was müssen wir tun, um mit dem Heiligen Geist gefüllt zu werden oder voll zu sein? Das Erste ist, du musst an Jesus glauben. Johannes 7, Vers 37 bis 39, könnt ihr euch aufschreiben, da steht das alles drin. Ihr müsst an Jesus glauben, also errettet sein. Und das Zweite, ihr müsst darum bitten. Ganz einfach. Lukas 11, Vers 9 bis 13. Schlagen wir jetzt nicht unbedingt auf, ich lese euch kurz nur den Vers 13 vor. Ihr könnt euch das in Roma durchlesen mit das Gleichnis, was Jesus da bringt. Aber da sagt Jesus, so nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Das heißt, wie? Was müssen wir tun, um den Heiligen Geist erfüllt zu sein? An Jesus glauben und ihn drum bitten. Klingt nicht so ganz schwer. Das hört sich für mich so an, als wäre es immer etwas, was für uns zur Verfügung steht in unserem christlichen Leben. Und wir müssen einfach nur darum bitten. Ihr müsst nicht extra irgendwo sonst wohin pilgern auf irgendwelche Feuer- und Windkonferenzen, wo irgendein Prophet irgendwas sagt und alle fallen um und dann seid ihr mit dem Heiligen Geist gefüllt. Sondern ihr könnt einfach eure Augen schließen oder euch hinknien oder im Auto sitzen und bitten, Herr, fülle mich mit dem Heiligen Geist. Sprechen wir mal nach. Herr, fülle mich mit dem Heiligen Geist. Das war's. Muss natürlich ernst sein. Und wir müssen uns auch eine Frage stellen. Ist in dir Platz? Ist das Glas leer, dass der Heilige Geist wirklich dich erfüllen kann und überfließen kann? Oder ist es voller Dreck, Müll und Brühe und irgendwas mit dem, was du dir reinziehst? Dein Herz, ist es voller Bitterkeit? Ist das voller Dinge, die einfach den Heiligen Geist betrüben? Dann denke ich mal, ist das nicht so eine ganz einfache Sache. Dann können wir so viel bitten und Gott schüttet vielleicht, aber sagt so, da ist kein Platz, da ist nichts drin, du bist voller Schund und wenn ich dich überfalle, dann fließt es über und was rauskommt, ist nur Dreck. Das heißt also, die Frage, die können wir uns so ein bisschen im Hinterkopf behalten, so, wenn ich den Herrn bitte, dass er mich mit seinem Heiligen Geist füllt, was ist denn in mir drin? Was ist alles in meinem Leben, was ihn vielleicht betrübt und hindert, mich überhaupt zu füllen? Er will mit Sicherheit, aber ist da Platz? Die vorletzte Frage, die ich stellen will, ist, was können wir durch die Fülle des Heiligen Geistes erwarten? Ich nenne euch dazu ein paar Bibelverse. Ihr werdet A, größere Kraft und größeren Mut bekommen, um Jesus zu bezeugen. Ihr werdet größere Kraft und größeren Mut bekommen, um Jesus zu bezeugen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. B. Ihr werdet ein kraftvolleres Gebetsleben haben. Epheser 6, Vers 18. Ihr werdet ein kraftvolleres Gebetsleben haben. C. Ihr werdet die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Wir haben gehört, jeder, wie Gott es will, wie der Heilige Geist es will, aber ihr werdet sie empfangen. Und sie werden durch euch und durch mich zu anderen hinfließen. Wir werden die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. D. Wir werden Wachstum in der Frucht des Heiligen Geistes erfahren. Die Früchte des Heiligen Geistes stehen in Galater 5, Vers 16 bis 25. Liebe, Sanftmut, Treue, Frieden, was auch immer. Könnt ihr euch alles in Ruhe durchlesen. Diese Früchte werden sich sichtbar in unserem Leben verwirklichen, wenn wir gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. Abschließend will ich noch so die Frage behandeln, warum ist es uns so wichtig, dass wir hier das behandeln. Warum reden wir davon? Warum ist es uns wichtig, dass wir das Thema behandeln, den Heiligen Geist, die Geistesgaben, all die Dinge? Wir sind als Calvary Chapel nicht unbedingt dafür bekannt, dass wir riesige Visionen formulieren, was wir alles tun wollen. Wir wollen in dem und dem Jahr 500 neue Gemeinden gegründet haben und wollen das machen, das machen, das machen, das machen, das machen. Ihr wisst ja, ihr kennt ja eigentlich die Vision. Das, was wir am liebsten tun, ist Vers für Vers durch Gottes Wort, durch Gottes Wort lehren, Vers für Vers durch Gottes Wort lehren und einfach beten, dass der Heilige Geist ein Werk an uns tut. Weil wir sind gespannt, was Gott tun will. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass ihr den Heiligen Geist kennt und dass es euer täglicher Begleiter ist. Das heißt nicht, dass ich dagegen bin, dass man Visionen formuliert, dass man sich Ziele setzt, aber ich will einfach abwarten und wir wollen einfach abwarten, was Gott vielleicht tun will mit jedem Einzelnen von euch. Und hinter jedem Einzelnen von eurem Leben steckt ein Plan Gottes, den er durch die Kraft des Heiligen Geistes verwirklichen will. Und das ist, was uns so wichtig ist, dass wir, ja, deswegen ist es uns das so wichtig, dass ihr einfach den Heiligen Geist kennt, dass ihr versteht, wie er wirkt, dass ihr täglich darum bittet, dass er euch füllt, dass ihr überfließt, dass das, was euch aus euch und mir rauskommt, wirklich Gott ist und nicht wir selbst. Und ganz ehrlich, ich finde das cool, wie das bis jetzt so ist mit unserer Gemeinde, dass mehr Leute dazugekommen sind, dass wir tolle Gottesdienste haben, dass wir Hauskreise haben, dass wir Worship Nights haben, dass wir ab und zu mal Straßeneinsätze machen, was auch immer. Aber glaub mir, da geht noch viel mehr. Da geht noch viel mehr und ich will viel mehr sehen. Unser Ziel ist es absolut nicht, hier einfach nur einen Haufen Leute jeden Sonntag sitzen zu haben, die diese Stühle wärmen und dass wir uns irgendwie gut fühlen, weil wir dadurch erfolgreich aussehen oder so. Sondern wir wollen, dass die Leute, die diese Stühle mit ihren Hintern wärmen, dass die bestgenährten Schafe sind in der ganzen Stadt, dass sie den Heiligen Geist kennen, dass sie mit Gott gehen und dass er dadurch Dinge tut, von denen wir gar nicht träumen können. Und dass wir einfach echt fragen, Herr, was hast du vor mit uns, was hast du vor mit jedem Einzelnen hier? Und ihr seht das ja, es gibt in der Apostelgeschichte verschiedene Erfahrungen, aber es war immer dasselbe Event. Der Heilige Geist ist auf unterschiedliche Art und Weisen auf die Leute gekommen und hat sie für den Dienst befähigt, aber es war immer das Gleiche. In Apostelgeschichte 2 war das dieser mächtige Wind, der den Raum erfüllt hat und alle fingen an, in Sprachen zu reden. Bei Paulus war es das Händeauflegen von Ananias, bei anderen war es einfach nur das Gebet oder das ist spontan, da steht dann einfach nur, und in dem Moment wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an, was auch immer zu tun. Es sind verschiedene Erfahrungen, auch in deinem und meinem Leben. Bei mir war es so, ich war auf einer Konferenz und habe das genauso vom Edmund Junior gehört, damals in der Jugendfreizeit, wie ich heute Abend das euch gesagt habe, mit dem Para, N und Epi und diese drei verschiedenen Formen. Und ich habe einfach danach jemanden gefragt, der im Raum war, als wir so einen Afterglow hatten, so einen Worship-Teil, und gesagt, so bete bitte für mich, dass der Heilige Geist mich erfüllt, dass ich getauft werde mit dem Heiligen Geist. Ich war frisch bekehrt, habe gerade an dem Tag eine Klausur geschrieben, war irgendwie nicht so gut drauf, aber ich kann euch jetzt nicht sagen, dass bei mir eine Zunge von Feuer auf dem Kopf war und ich irgendwie voll abgegangen bin oder so. Auch war das nicht irgendwas, wo jetzt irgendwas war, dass alle mich im Raum angucken und sagten, was ist denn mit dem los? Es war schon gar kein auf dem Boden rumzappeln und zucken. Es war gar nichts. Ich habe danach einen Schnitzel gegessen und einen Cola getrunken und bin nach Hause gefahren. Aber ich kann sagen, seit dem Zeitpunkt, und ich würde sagen, an dem Zeitpunkt war es wirklich die Taufe im Heiligen Geist, ich habe gesehen, wie die Früchte des Geistes sich mehr in meinem Leben auswirken, ohne dass ich das auf meine tolle Persönlichkeit zurückführen konnte. Dass ich irgendwie denke, Mann, bin ich toll, aber ich habe gemerkt, da ist etwas, was mich treibt und das mich lenkt und dass Dinge passieren, die einfach nicht passieren sonst. Und es war immer wieder auf verschiedenen Konferenzen oder einfach so spontan mit Leuten im Gebet, dass ich immer wieder darum gebeten habe. Und ich kann euch sagen, der Heilige Geist will euch erfüllen, er will euch Kraft geben für euer Leben. Und wenn das Worship-Team jetzt wieder nach vorne kommt und uns in ein paar weiteren Liedern leitet, dann will ich euch folgende Möglichkeit geben. Ich werde gleich hier vorne mit Lea, mit meiner Frau zusammen sitzen. Und wenn hier heute Abend Leute sind, die sagen, ich will zum allerersten Mal einfach getauft werden mit dem Heiligen Geist, ich will mehr als was ich bisher kannte, ich will die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben wahrhaben, dann kommt einfach zu uns und wir wollen euch die Hände auflegen und für euch beten. Keine Angst vor dem Hände auflegen, das heißt nicht, dass ich jetzt hier irgendwie erst irgendeine magische Formel oder so spreche und jetzt hier irgendwie was weiß ich mache. Ich bete einfach das, was ihr selber auch beten könntet. Ihr müsst nicht zu uns kommen und von uns für euch beten lassen. Ihr könnt auch einfach da, wo ihr seid, dafür beten. Aber lasst uns heute Abend bewusst diese Zeit gebrauchen, um Gott zu fragen, Herr, fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Gebrauche mich für deinen Plan. Es ist nicht ich, der deine Kraft gebrauchen will für meine Ziele. Es sollst du sein, der mich gebraucht für deine Ziele. Und ich bete, dass wir heute Abend alle gefüllt mit dem Heiligen Geist nach Hause gehen und wir echt sagen können, Mann, an dem Abend ist vielleicht gar nichts Spektakuläres passiert, aber danach kann ich sehen, die Kraft des Heiligen Geistes ist real und ich brauche sie jeden Tag. Und dass wir süchtig werden nach der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir es gar nicht versuchen, irgendwas in unserem eigenen Fleisch zu tun. Okay? Jesus, ich danke dir für den Abend. Ich gebe dir jetzt einfach die weitere Lobpreiszeit, Herr. Herr, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe, dann vergib mir. Und Herr, dein Wort ist perfekt und echt und wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, Herr. Und ich bitte dich, dass du heute Abend was tust in unseren Herzen, dass du uns erfüllst, dass das, was wir jetzt gelernt haben, gehört haben, dass das real wird und in die Tat umgesetzt wird, Herr. Und darum bitte ich dich in deinem kostbaren, heiligen Namen. Amen.